sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena. Wie geht's? Wie steht's?
Ja, ganz gut. Ich bin in den letzten Zügen an meinem Manuskript. Und du bist ja schon fertig. Du bist jetzt schon in diesem herrlichen Zustand, wo man abgegeben hat. Du hast es mir gerade schon erzählt, aber erzähl es doch nochmal allen, wie sich das anfühlt.
Das ist sehr schön. Zustand. Ich wollte eigentlich das Manuskript heute an meine Lektorin schicken, aber sie ist nämlich im Urlaub und kommt heute erst wieder und weiß auch noch gar nicht, ob sie heute oder morgen überhaupt schon anfangen kann, reinzugucken. Aber ich war dann am Freitagmittag um 12 einfach fertig. Also man hätte natürlich ewig noch weitermachen können, aber das finde ich ja schön. Muss ich schon sagen, dass für mich im Laufe der Jahre das klarer geworden ist, wann sozusagen einfach auch Schluss ist oder wann es reicht. Also ich werde jetzt natürlich noch lange an dem Text arbeiten. Vorgesehen ist dann definitiv bis Ende des Jahres. Aber ja, ich habe es abgegeben und hatte auch wirklich dann gleich, also ich habe mich am Wochenende ganz, tatsächlich ganz unbeschwert gefühlt. Also das Schreiben hat mir richtig Freude gemacht und zwar im Grunde genommen bis zum Schluss. Ich hatte schon auch diese Phase, wo es mir einfach zum Hals raus hing, so nach dem Motto, ach, jetzt nochmal zurück zu dieser Stelle, nochmal gucken und dann das und einfach, das war jetzt einfach, ich habe in zu kurzer Zeit zu viel Zeit mit dem Text verbracht, aber im Prinzip hat es mir bis zum Schluss Spaß gemacht, aber trotzdem ist es dann schon auch eine große Anspannung und die ist jetzt, die ist echt weg, ja, ist schön.
Ach toll, super. Wie hast du dich belohnt?
Das erzähle ich dir gleich. Ich würde mal ganz kurz interessieren, bist du jetzt in dieser Phase, wo du, ja, genau, wo du schon so das, wie soll ich sagen, also der Zug ist schon dabei, in den Hauptbahnhof einzufahren und man kann schon so seine Sachen zusammenpacken? Oder ist es steht der Zug schönes auf Bild. Offener Strecke und man denkt, scheiße, eigentlich könnten wir doch in 20 Minuten da sein? Also hängst du jetzt zum Halse raus gerade?
Kurz vor Spandau nochmal Weichenstörung oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas, nee. Ja, genau, ja. Genau.
Nee, es ist also der Bahnhof ist schon am Horizont und es ist jetzt, also es sind sozusagen emotional noch so ein paar Hürden, weil jetzt quasi noch so eine wirklich finale, emotional wichtige Konfrontation stattfindet und die muss halt gut werden. Also die muss halt okay. Richtig sitzen und die muss jetzt nochmal alle richtig quasi aus ihren Stühlen kippen, mehr oder weniger. Und dann muss ich nur noch so ein paar Sachen so zusammenraffeln, damit alle quasi hinterher gut schlafen können. Und dann ist geschafft. Also ich bin jetzt gerade dabei, diese letzten großen emotionalen Höhepunkte da irgendwie reinzuknallen und ja, aber ich habe das Ende vor Augen. Also es wird jetzt auch demnächst geschafft sein. Da freue ich mich schon drauf.
Und hast du beim Schreiben diesmal je mit dem Gedanken gespielt, sowas zum Beispiel wie diesen emotionalen Höhepunkt am Ende den vorher mal schon mal zu schreiben oder so?
Nee, gar nicht. Ich habe ihn mir ganz oft vorgestellt, aber ich bin noch, also ich schreibe ihn jetzt erst. Das mache ich aber eigentlich nie, weil ich immer denke, wenn ich ein sehr genaues Bild davon habe, wie der zu sein hat, dann macht es ja auch Spaß, den zu schreiben. Es ist ja eher immer dann quälend, wenn ich eigentlich nicht so genau weiß. Und dann spare ich mir das lieber auf und dann kann ich da so drauf hinschreiben und freue mich dann, wenn ich es dann machen kann. Es ist trotzdem immer noch ein bisschen kompliziert, aber es ist ja trotzdem eher eine schöne Erfahrung.
Absolut. Und ich bin da nicht so geduldig wie du. Also ich habe tatsächlich zwischendurch eine Idee gehabt, was im Grunde genommen so die letzten Bilder oder Ereignisse des Textes sein sollen. Und ich habe zwischendurch, wenn ich keine Lust hatte, die anderen Sachen zu schreiben, die irgendwie noch so kompliziert zu der Vorbereitung und zu dem zu den Fundamenten oder den tragenden Wänden gehören, wo ich einfach keinen Bock drauf hatte. Ich habe mir das, habe das schön vorher alles weggeknallt, was Spaß macht. Was aber tatsächlich, muss ich sagen, also es heißt nicht, dass dann am Ende da noch auch ein bisschen was dran zu machen war oder auch ist, aber es war irgendwie total schön, so sich dem Ende zu, also fertig zu sein. Also ich war das erste Mal in Anführungszeichen so vor 2 Wochen fertig und dann so zu wissen, ach wie schön, und das ist ja schon hier, das ist ja schon da, das habe ich ja auch schon erledigt, und das war irgendwie voll geil.
Ja, okay, ja, das verstehe ich auch. Aber so.
So jetzt kannst du es auch nicht mehr ändern. Und du bist auch disziplinierter. Du bist besser darin, deine Gratifikation aufzuschieben. Ich bin halt mehr so der Instant Gratification.
Ach so, typ. Ja, du isst deinen Nachtisch halt immer als erstes und ich spare mir schön bis zum Schluss auf.
Genau, ich bin wie so ein Kind in einem von diesen komplett unwissenschaftlichen, nicht reproduzierbaren, komplett frei erfundenen Wissenschaftsexperimenten.
Marshmallow-Tests.
Genau, ich würde eigentlich die Marshmallows essen, wenn die sogenannten WissenschaftlerInnen, die gerade versuchen, mir hinzustellen, hätte ich die als Kind schon gegessen, und genauso ist es immer noch. Das leitet ja schon so ein bisschen fast zu dem Thema heute hin. Aber erst erzähle ich dir noch, wie ich mich belohnt habe.
Bitte unbedingt.
Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, weil ich eigentlich wenig träume von materiellen Dingen und dann manchmal auch gar nicht so unbedingt die Gelegenheit, mir das zu erfüllen, oder es scheint unvernünftig oder so. Also ich habe echt Schwierigkeiten, mir irgendwie Gegenstände oder so zu kaufen. Aber ich habe eigentlich bei dem ersten Krimi Treibland 2012, als ich den zu Ende geschrieben habe, da bin ich, gibt hier so ein schönes, großes Kino hinterm Hauptbahnhof, das Savoy-Kino, und da war ich irgendwie und habe mir einen Film angeguckt und habe ein Bier getrunken, und zwar auch wirklich so am Nachmittag. Und ich bin auch oft, wenn ich das Buch dann so abgegeben habe, ich bin gar nicht so in Stimmung, dann so darüber zu reden oder so. Und ich habe mir, also mein Ritual ist so, allein ins Kino zu gehen. Möglichst noch bei Tageslicht, finde ich total schön, herrlich, an dem Tag, ja, wo ich abgegeben habe. Und weil wirklich im Augenblick überhaupt nichts, wirklich nichts im Kino läuft, was ich sehen möchte oder nicht schon gesehen habe, habe ich mir dann am Freitag den Superman-Film angeguckt.
Und hat es deinen Glauben und deine Hoffnung in die USA irgendwie wieder hergestellt oder weiter erschüttert? Oder wieder noch?
Es war total schön, weil ich war auch ganz schön erschöpft. Ich wache ja auch wirklich immer, ich habe irgendwie so einen neuen Lebensrhythmus, wo ich jeden Morgen um 6 aufwache. Also ich offenbar, der Körper stellt sich so auf die letzte Lebensphase ein. Und irgendwie, es führt aber dazu, dass ich dann nachmittags oft so ein bisschen schläfrig bin. Und der Film war irgendwie schön, um auch zwischendurch so ein bisschen so wegzudämmern. Die haben auch, das ist ein Kino, die haben im Logenbereich nicht nur diese Sitze, die du halt komplett in eine Liege verwandeln kannst, sondern sie haben dann auch zu jedem einen eigenen Footrest, und zwar nicht zum Ausklappen, sondern geil, den du halt wirklich hin und her schieben kannst, wie du willst. Also du kannst.
Aber dann würde ich nur schlafen im Kino.
Und es war total herrlich, absolut, absolut herrlich. Bisschen zu viel Dialog, bisschen zu viel Musik dafür, aber es war total schön. Film ist jetzt auch blendend geeignet, um alle möglichen anti-amerikanischen Impulse, die ich natürlich nicht habe, zu befeuern. Aber irgendwie, wunderbar. Man muss echt Hundefan sein. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du Hundefan bist. Ich glaube, du bist eher ein Katzenfan.
Nein.
Ah, okay, dann könntest du den Film gucken.
Das ist, finde ich, ein bisschen krass. Wir kennen uns schon so lange und du weißt nicht, du hältst mich für einen Katzenmenschen?
Ich glaube, ich habe dich noch nie mit dem Hund interagieren sehen, aber mit Katzen halt schon. Das ist es, glaube ich.
Okay, ja, da.
Überall, wo wir waren.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, schon eher. Das stimmt. Okay, ja, gut. Das erklärt es. Nee, aber so eigentlich bin ich schon eher ein Hundemensch.
Ah, okay.
Ich frage mich aber, warum du dir, also ich meine, jetzt wäre halt wirklich die Gelegenheit, dir den 400 € Solo-Stove-Pizzaofen-Aufsatz endlich zu gönnen. Und ich wünsche es dir, aber ich wünsche es irgendwie auch mir, dass du das machst.
Ja, ich spüre irgendwie so eine, also ich spüre echt eine Leere in mir, was so den Wunsch nach Dingen angeht. Das ist komisch im Moment, okay, und eigentlich auch total schön. Also ich versuche das als Belohnung an sich zu sehen, und ich bin auch Realist. Es gibt ein bisschen zu viel. Also nachdem die Marshmallow/Würstchen-Röststäbe aus Edelstahl irgendwie in den 3 Jahren, die ich sie besitze, 2-mal benutzt worden sind, ich bin einfach auch Realist. Ich schaffe im Moment nichts an.
Aber 2-mal mit Begeisterung benutzt worden, weil einmal war ich dabei, und okay, ja, ich verstehe. Also du schläfst absolut nicht mehr, und du bist im postmateriellen Zeitalter irgendwie angekommen, und
ja,
Glückwunsch.
Und vielleicht auch im Postpsychologischen, das weiß ich noch nicht so genau. Du hast erzählt, dass du, darum sprechen wir heute über, ich glaube, Figurenpsychologie werden wir das nennen, oder? Kann das sein?
Ja, ja.
Du bist auf dieses Thema gekommen, weil du bei einer Figur sozusagen, bei einer Romanfigur, ein psychologisches Problem hattest.
Ja.
Kannst du dazu ein bisschen was erzählen vielleicht?
Ja, ich hatte bei einer Figur, also die muss, damit der Plot irgendwie so aufgeht, wie ich ihn mir ausgedacht habe, muss die eine Entscheidung treffen. Und ich fand, als ich mir das alles ausgedacht habe, fand ich das total logisch. Aber je näher ich dieser Entscheidung gekommen bin, desto mehr ist mir klar geworden, dass die eigentlich nicht gut begründbar ist, beziehungsweise dass mir irgendwie eigentlich noch von der Figurenpsychologie ein echter Grund fehlt, um diese Entscheidung so zu treffen, wie sie nun mal trifft. Und dann habe ich zu meiner Lektorin gesagt, und dann haben wir ein bisschen drüber gesprochen, und die ist nicht nur eine sehr gute Lektorin, sondern sie ist auch die Tochter einer Psychotherapeutin, und das merkt man dann in dem Moment, weil sie dann ein gutes Gespür für hat, und dann sind wir doch zusammen echt auf die Lösung gekommen, die jetzt all meine Probleme löst. Und spezifischer kann ich es leider nicht machen, ohne was ganz massiv zu spoilern. Aber das war der Grund. Und ein anderer Grund war, dass eine Hörerin, die aber nicht so gerne namentlich genannt werden möchte, mir eine Insta-DM geschrieben hat und gefragt hat, ob wir mal über das Konzept von Wants and Needs sprechen können, weil sie auch gerade beim Schreiben sich damit befasst. Und das ist ja tatsächlich auch eine Struktur bei der beim Figurenausdenken oder bei der Figurenanlage, die einem recht häufig begegnet. Was sind die Wants and Needs deiner Figur? Und ich dachte, wir könnten mal drüber sprechen. Bist du mit diesem Konzept irgendwie schon in Berührung gekommen? Sagt dir das irgendwas? Beschäftigt dich das?
Klar, ich habe es auch schon gehört, und ich finde es auch super interessant, weil dahinter steht ja im Grunde genommen in beiden Fällen, also dass die Figurenpsychologie sehr eng mit dem Plot verknüpft ist. Also in deinem Fall hattest du offenbar vor, dass im Plot irgendwas passiert, und das musste aber psychologisch plausibel erklärt werden. Mhm. Und im Fall von Want und Need ist es ja so, dass eine Figur auf eine bestimmte Art und Weise handelt, weil sie glaubt, dass sie etwas möchte oder dass ihr etwas fehlt. Ich erkläre das jetzt hoffentlich nicht falsch und hoffentlich wirklich nur für die KollegInnen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Das wäre dann das, was die Figur wanted sozusagen, und im Laufe der Zeit als empathischer Leserin merkt man dann, die Figur braucht aber eigentlich was ganz anderes, und dann entsteht so ein interessantes Spannungsfeld aus, die Figur treibt den Plot voran, indem sie sich so verhält, dass sie das unbedingt haben will, dass sie das kriegt, was sie eigentlich, also sie will ganz viel Geld und räumt sich auf, und dabei braucht sie doch eigentlich, ihr Need sind doch eigentlich die Friends, die sie along the way makes, und das merkt sie dann erst am Ende, und als Leserin merken wir das vielleicht währenddessen und vielleicht aber auch sogar erst ganz kurz vorher, und das ist dann erstens schön befriedigend und zweitens treibt es den Plot an. Und,
aber?
Ja.
ich höre dein
Aber.
Weißt,
ich hab,
das interessiert dich.
Na, du weißt, ich habe eine große Abneigung gegen Plot. Und es ist super interessant. Ich habe auch wirklich jetzt dann vorher drüber Gedanken gemacht, mir Gedanken gemacht. Ich frage mich wirklich, ob deine Lektorin und du, ob ihr da ein psychologisches Problem sozusagen gelöst habt oder ob ihr nicht einfach ein strukturelles, also ich frage mich, ob es wirklich beim Schreiben, ob man wirklich eigentlich mit der Figurenpsychologie konfrontiert ist oder ob man nicht einfach damit konfrontiert ist, dass man vielleicht auch überraschendes oder erratisches Verhalten von Figuren im Text sozusagen plausibel machen muss. Aber ich bin gar nicht so sicher, ob das so wahnsinnig viel mit Psychologie zu tun hat. Weißt du, was ich meine?
Doch, würde ich schon sagen. Also, wieso nicht? Verstehe ich gerade nicht. Tut mir leid.
Das klingt so, also zum Beispiel mit diesem Want and Need, das ist ja super schematisch. Das ist ein Hilfsmittel. Das muss man natürlich nicht hundertprozentig so bedienen, aber es hilft einem sozusagen, sich darüber klar zu werden, was sozusagen das Innere und das Äußere und so weiter und so fort. Und sagen wir mal so, ich habe noch nie eine psychologische Erklärung gesucht für das Verhalten einer Figur, glaube ich. Oder täusche ich mich da?
Aber ist es nicht, aber hast du nicht das Gefühl, dass, also wenn du versuchst, dieses Schema mal über deine Figuren drüber zu legen, fällt dir nicht bei jedem Einzelnen genau das auf, dass es ein Want und ein Need gibt und dass meistens beides nicht unbedingt dasselbe ist? Und dass diese aus dieser Spannung irgendwie sich die Geschichte auf eine Art speist und sie voranträgt? Und zwar gar nicht so sehr, dass man sich das vorher genau überlegt, so, ja, was ist jetzt der Want und was ist der Need, bevor man anfängt, aber dass sich das eigentlich meistens im Laufe des Schreibens rauskristallisiert. Und in dem Fall war das jetzt auch gar nicht so, dass wir jetzt sozusagen der Figur eine neue psychologische Facette irgendwie zufügen mussten, damit es alles Sinn macht, sondern mir musste nur wieder einfallen, was der Grund ist, warum sie das jetzt so und so macht. Der war aber eigentlich die ganze Zeit da. Ich bin nur nicht drauf gekommen.
Ja, das verstehe ich absolut, ja. Ich glaube, dass du, recht hast und ich glaube auch nicht, dass ich auf irgendeine Art und Weise jemals irgendwas anders gemacht habe oder neu erfunden habe, was man nicht genauso in den einfachsten strukturellen Schreibratgebern oder so nachlesen kann. Aber also sagen wir mal so, als Hilfsmittel würde es mir, glaube ich, nicht so richtig was nützen. Jetzt nur mal erstmal über Want und Need gesprochen. Und wenn ich jetzt wirklich, ist lustig, ich hatte das, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe tatsächlich auch ordentlich recherchiert, aber ich hatte vergessen, dass wir auch über Want und Need sprechen wollen. Zum Beispiel bei Adam Danowski könnte ich das nicht beantworten. Also, I don't know it. Also wirklich bis auf die, also wenn man dann am Ende irgendwie sagt, ja, okay, aber er möchte eigentlich seine, nee, sorry, er fällt mir irgendwie nicht ein. Es ist ja auch eigentlich unerheblich, weil die Frage ist ja, ob man sich damit das Leben und das Arbeiten einfacher macht oder nicht. Und also ich weiß, dass ich mit Maike zum Beispiel mal darüber gesprochen habe und sie mir das erklärt hat anhand von einem Drehbuch und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass mich das total irritiert und dass mich das eher blockiert, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass Adam Danowski eine Figur ist, die, ich finde nicht mal, dass sie besonders schlüssig ist in sich, aber aus irgendwelchen Gründen hat sie zumindest 7 Bände lang funktioniert und zwischendurch auch manchmal nicht besonders gut, ehrlich gesagt, also als Figur, als Romanfigur. Aber ich glaube nicht, dass es mir geholfen hätte, mir währenddessen über Want und Need Gedanken zu machen. Ich glaube, es wäre dann wahrscheinlich sogar eine andere Figur geworden, die vielleicht gar nicht so gut funktioniert hätte.
Ja, das kann natürlich sein. Ich finde es manchmal, wenn man nicht so richtig weiterkommt, irgendwie eine ganz gute Krücke, um sich irgendwie zu überlegen, was jetzt eigentlich, was als nächstes passieren könnte und warum eine Figur so handelt, wie sie handelt.
Das stimmt. Wahrscheinlich hätte ich das auch mal machen sollen bei dem Buch, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Ich gehe das gerade so durch. Das ist eigentlich pures Chaos.
Na, wieso? Du bist ja fertig geworden. Du hast es ja offensichtlich nicht gebraucht. Ich kenne dieses Konzept von einer Schauspiellehrerin, die ich mal interviewt habe für einen journalistischen Text. Und die noch eine dritte Kategorie aufgemacht hat, mit der Schauspieler sozusagen ihre Charaktere formen oder herstellen oder für sich plausibel machen, nämlich der Tragic Flaw. Also, dass jeder einen Want und einen Need hat und dann noch eine tragische Charaktereigenschaft, die sie daran hindert, ihren eigentlichen Need zu finden. Das ist wahrscheinlich das, was dann im Fall von Adam Danowski halt seine Dickköpfigkeit oder sein Unvermögen auf seine Freunde zu hören ist oder sowas. Hm. Und ich glaube, dass auch jede Figur halt sowas hat und vielleicht auch braucht auf eine Art irgendein Defizit, das die Figur daran hindert, einfach so durch die Geschichte zu schnurren.
Ja, auf alle Fälle. Das glaube ich auch, ja. Es sind ja meistens aber verschiedene Sachen, oder?
Wie meinst du?
Die Frage ist natürlich, wie, also für reale Menschen funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Und jetzt ist für mich die Frage, arbeiten nicht eigentlich, also wenn jeder von uns nur einen Tragic Flaw hätte, wäre es wirklich total toll.
Ja, klar.
Und ich habe so das Gefühl, dass eigentlich so menschliche Interaktion, die zu beschreiben, dann auch interessant ist, darin bestehen, dass sehr viele Leute sich oft so zusammenfinden, die eigentlich den gleichen Tragic Flaw haben und dann kommen noch andere Tragic Flaws, die individuell sind, die sich aber auch wieder so rückkoppeln und so weiter. Also ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich entsteht doch irgendwie so das Interesse, weiterlesen zu wollen und weiterschreiben zu wollen, aus so einem gewissen Element des Chaos vielleicht sogar eher.
Was ist Chaos?
Chaos, okay. Genau. Also nicht, dass du sagen kannst, diese Figur hat speziell diese eine Sache, diese Figur ist speziell so. Ich habe auch das Gefühl, dass darum oft solche Sachen dann so, also du machst es ja auch nicht, aber manchmal, es gibt ja KollegInnen, die zum Beispiel, wenn sie ein Exposé schreiben oder so, die dann so kurze Figurenbeschreibungen beisteuern. Und dann ist man ja schon auch gezwungen, so ein paar Charaktereigenschaften aufzuschreiben. Und ich finde, das klingt dann immer eigentlich nicht zutreffend. Und wenn ich zum Beispiel was lese, was jemand über eine Figur von mir geschrieben hat und die Person hat zwei, drei Attribute gefunden, die im Grunde genommen ausdrücken sollen, Want, Need und Tragic Flaw, ohne dass die Figur, dass die Person, die das geschrieben hat, das so meint. Aber das ist ja letztendlich das, was dann identifiziert wird, wenn es heißt, ja, in dem Roman irgendwie treffen die und die Figuren der so und so, so und so und der so und so, so und so, dann wird es ja rauskristallisiert. Und ich finde, es klingt immer so ein bisschen falsch und so ein bisschen off. Und ich finde eigentlich, dass es unsere Aufgabe ist, uns von diesen Kategorien wegzuschreiben und dieses Chaos, was im Menschen einfach herrscht und was viel mehr, finde ich, mit äußeren Umständen zu tun hat als mit inneren Umständen, das irgendwie so zuzulassen.
Mich beängstigt Chaos aber dann eher. Ich finde es schon, also ich gebe dir total recht, natürlich ist es irgendwie sehr schematisch und sehr vereinfacht und so weiter, aber ich finde es manchmal hilfreich, wenn einen die Geschichte so ein bisschen zu übermannen droht und wenn man irgendwie nicht so richtig,
ja, das stimmt,
wenn man das Gefühl hat, man ertrinkt so in dieser ganzen, in diesem ganzen Chaos, sich kurz darauf zu besinnen und dann daraus vielleicht irgendwie die Idee zu entwickeln, was jetzt eigentlich passiert. Und ich finde manchmal, wenn Figuren zu erratisch handeln und Dinge aus ihrer Figurenpsychologie eigentlich nicht wirklich erklärbar sind, dass es ein Störgefühl hervorruft beim Lesen. Und vielleicht empfindest du sowas beim Lesen aber als besonders spannend. Und ich wiederum würde dann denken, nee, aber es ist irgendwie überhaupt nicht plausibel. Verstehst du?
Ja.
Vielleicht ist es aber das, was dich dann speziell reizt. Und dann ist es ja eher eine Geschmacksfrage.
Total. Und wenn es aber darum geht, was jetzt beim Schreiben sozusagen einfacher ist, da glaube ich, muss man sich einfach entscheiden. Also es ist interessant, wenn ich drüber nachdenke, merke ich, dass ich eher verstocke und unsicher werde, wenn ich anfange, über die Psychologie meiner Figuren nachzudenken. Also du hast, es hörte sich zumindest so an, das fand ich total interessant, du hast das Wort Grund benutzt, also was der Grund dafür ist, dass diese Figur sich dann so und so verhält. Und indem du das in den Kontext gesetzt hast, dass die Lektorin auch mittelbar therapeutische Erfahrungen oder psychologische Kontexte einordnen und aufmachen kann, hört es sich für mich so an, als ging es halt um psychologischen Grund. Ich merke, dass es mir jetzt wirklich nur, das ist überhaupt keine Bewertung, ich merke, dass es mir, dass ich anfange, verwirrt zu werden beim Schreiben und dass ich anfange, verzagt zu werden, wenn ich zum Beispiel auf der Suche nach Gründen, warum Figuren irgendwas machen, was sie machen müssen. Und das ist natürlich im Krimi ständig so. Du musst ständig erklären. Ja, ich meine, warum begeht jemand ein Verbrechen? Warum bringt jemand jemanden um? Aber auch, warum verlässt jemand jemanden? Warum lässt sich jemand auf eine Affäre ein? Warum erzählt jemand ein Geheimnis nicht weiter? Oder warum vertraut sich jemand einer Person nicht an und so weiter? Das ist ganz super wichtig, damit bin ich auch total oft konfrontiert und ich habe so das, also ich merke bei mir, dass mich das, die Suche nach psychologischen Gründen, also nach inneren Gründen sozusagen, führt mich in die Wildnis und da kriege ich dann ein Gefühl von Haltlosigkeit und ich suche immer eher die Gründe im Äußeren, also eigentlich im Kontext oder in der gesellschaftlichen Situation oder in der finanziellen Situation oder auch einfach in der Gewohnheit oder in ja, also ich merke, dass mir das irgendwie, ich habe fast das Gefühl, wenn ich anfange, über die Psychologie meiner Figuren nachzudenken, dass ich ihnen irgendwie zu nahe trete und dass ich dann, dass ich die dann gar nicht mehr kenne und dann gar nicht mehr weitermachen kann. Also ich hatte jetzt tatsächlich auch ja, also es ist tatsächlich auf den letzten Metern von diesem Thriller, an dem ich gerade arbeite, und es ist jetzt eigentlich nicht weiter verwunderlich, oder sagen wir mal so, es gibt in diesem Thriller natürlich eine Szene, das ist jetzt auch kein Spoiler, wo die Frage aufkommt, was passiert eigentlich mit dieser Leiche? Weil die liegt da herum. Und irgendwie ist dann halt so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt mit der? Wird die dann irgendwie der Obrigkeit überantwortet und man stellt sich den Konsequenzen? Oder macht man irgendwas anderes damit? Lässt man die verschwinden? Was passiert jetzt eigentlich mit der Leiche? Und mit einer Leiche. Und ehrlich gesagt, habe ich das wirklich total vergessen. Und ich habe das
dass da noch eine Leiche ist, um die sich gekümmert werden muss.
Oder? Genau, und ich hatte das ich hatte das mit so einer bisschen so einer Hauruck-Aktion Ende Juni zu Ende geschrieben und habe es meiner Agentin meiner Agentin geschickt. Und die hatte zwei, drei grundsätzliche Fragen, die mich dann auch tatsächlich noch mal zwei Wochen beschäftigt haben. Und die eine davon war, was ist eigentlich mit XY? Und ich so, ach du Scheiße, stimmt. Und dann habe ich so, naja, und die Frage, was passiert eigentlich dann zum Beispiel, was passiert im Kontext eines Thrillers mit einem toten Körper? Was machen die anderen Figuren damit? Ich habe dann am Ende eigentlich, hoffe ich, glaube ich, eine Lösung gefunden. Es ist echt interessant. Ich habe nicht nach der Psychologie der beteiligten Figuren geguckt. Ich habe nicht gedacht, oder ich habe sogar angefangen, darüber nachzudenken, ja, wie würden die das denn machen? Ich dachte, ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich bin dann eher so nach den äußeren Umständen, nach dem Vibe des bisherigen Textes und auch nach den Möglichkeiten sozusagen gegangen. Und ich gebe dir aber, also das macht es mir einfacher, aber bei mir ist das Problem, dass ich jetzt natürlich immer darauf warte, ob es dann auch nachvollziehbar ist. Und das ist halt auf alle Fälle so. Also auch wenn man die Antwort sozusagen für sich selbst beim Schreiben nicht im Inneren der Figuren sucht, am Ende ist es halt doch der Maßstab, der angelegt wird. Oder sozusagen so die Nachvollziehbarkeit. Ich glaube, da geht es dann doch auch immer um psychologische Nachvollziehbarkeit. Ja, denke schon. Überlegst du dir denn vorher, wie deine Personen sind sozusagen? Weil das ist ja Psychologie. Also was haben die für Persönlichkeitsmerkmale? Was haben die für Verhaltensweisen und so?
Ja, also schon. Was sind sozusagen, was sind deren Bedürfnisse und Ängste und sozusagen, wo ist ihr Wo findet sie das Glück? Also was ist ihr Streben? Was wollen sie, was könnte sie glücklich machen? Natürlich überlege ich mir das, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich sonst keine Sprache für die finde. Also sonst sind die alle gleich, weißt du? Wenn ich das nicht vorher so ein bisschen weiß, was deren Wants and Needs und Tragic Flaws sind, dann würden die sich alle gleich anhören und dann würden die alle eine gleiche, ja, also mich würde es behindern, wenn ich das nicht so ungefähr wüsste. Ich schreibe das jetzt auch nicht auf, ich mache jetzt auch keine große, das sind die Traumata aus der Kindheit, es ist jetzt nicht so, dass ich das so ganz klar benenne, aber so ein ungefähres Gefühl muss ich schon dafür haben, sonst glitschen mir die so weg. Dann kann ich mir die nicht vorstellen.
Ja, aber das ist vielleicht auch genau der Unterschied. Also ich mache das halt Quatsch. Irgendwie nicht. Bei mir das ergibt es sich Quatsch. So nach und nach. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, die sind sich alle schon ganz schön ähnlich, aber irgendwie
nicht. Ach, das gestellt. Stimmt doch gar nicht.
Ach, wenn du dir die Danowski-Krimis anguckst, das ist eigentlich schon jetzt, außer es werden halt irgendwelche Antagonisten konstruiert. Aber wenn, je näher ich dann an die Antagonisten rangehe, also zum Beispiel gibt es am Anfang, glaube ich, von dem letzten Buch Sturmkehre, gibt es so ein Kapitel aus der Sicht von Adam Danowskis Chef Kienbaum, wo er halt mal so, kurz zurückgeblendet wird, wie diese Feindschaft in Anführungszeichen eigentlich entstanden ist. Und da gehe ich halt so nah an ihn ran, dass er im Grunde genommen dann genau so ein Typ wie Adam Danowski ist.
Ja, aber das ist doch das, aber ja, oh, aber auch, das ist doch das Tolle. Das ist doch das Tolle, dass wenn du dir über solche Sachen Gedanken machst, dass du am Ende auch die total, auch die Antagonisten, auch die super unsympathischen Figuren auf eine Art nachvollziehen kannst. Und das ist doch eigentlich das Geile.
Ja, bei mir sind die mal alle gleich.
Nein, das stimmt halt nicht. Aber
ich bin nicht sicher. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es schlimm finde. Also, aber ich sehe es schon auch als Mangel. Also. Ich habe zum Beispiel, also ich habe mir tatsächlich nochmal angeschaut, was unser Kollege Ian Forster, der schon vor 100 Jahren quasi gepodcastet hat übers Schreiben in Aspects of the Novel, was der über Figurenpsychologie schreibt, und der unterscheidet zwischen flachen und runden Figuren. Und flache Figuren sind leicht zusammenzufassen und haben oft nur einen einzelnen vorherrschenden Charakterzug oder eine einzelne sozusagen Idee, vielleicht meint er auch ein einzelnes Want und Need, keine Ahnung. Und runde Charaktere sind in der Lage, sich zu wachsen, zu verändern und auch sich überraschend zu verhalten, und dass es halt trotzdem dann immer noch schlüssig ist. Und ich habe dann darüber nachgedacht, weil ich natürlich sofort gedacht habe, na, das ist ja klar. Aber dann habe ich zum Beispiel, also bei Disco, muss ich eigentlich sagen, es sind schon alles entweder Figuren, die nur einen einzelnen Charakterzug haben, und die Hauptfigur ist irgendwie, die Hauptfigur hat eigentlich auch nur einen einzelnen Charakterzug. Also es ist schon, und das alles lebt eigentlich dann für mich mehr so von einem Ton. Also eigentlich habe ich dann das Gefühl, meine Figuren sind relativ eindimensional, und es wird dann so ein bisschen, also ich finde offenbar das, was ich gut finde, eher in den Beschreibungen oder in der Atmosphäre.
Okay, ich finde die Figuren nicht eindimensional, aber ich sage das jetzt gar nicht, um dir irgendwie zu widersprechen, weil das scheint dir ja auch zu gefallen. Insofern ist es ja auch okay. Ich finde das nicht. Aber wie ist denn das bei dir beim Lesen? Also wenn du was liest und eine Figur handelt total nachvollziehbar, jetzt im Guten oder im Schlechten, sondern so, dass es aus der Figurenpsychologie heraus total Sinn ergibt. Langweilt und nervt dich das dann? Bist du dann irgendwie, denkst du so, ist ja klar, dass sie das jetzt macht?
Nö, wenn das gut und interessant beschrieben ist.
Oder freust du dich daran, wenn eine Figur quasi was total Unvorhergesehenes, Erratisches, eigentlich nicht Erklärbares macht? Ist das was dich besonders begeistert?
Nö. Ich habe ja gerade so eine, ich mag das gerne, wenn, aber es ist auch irgendwie, es ist interessant, weil ich darüber dann auch nachgedacht habe und über die Bücher, die ich gerade lese, nachgedacht habe und gemerkt habe, Nee, es stört mich überhaupt nicht. Ich mag es total gerne, wenn es relativ, wenn es relativ vorhersehbar ist und mir auch relativ klar mitgeteilt wird die ganze Zeit, was jetzt hier als nächstes passieren wird und so.
Und ich erinnere mich, dass du mal gesagt hast, und das ist vielleicht auch irgendwie so ein Hauptunterschied zwischen uns beiden, dass du eigentlich, dass deine Figuren sich eigentlich nicht verändern, sondern dass, oder dass du auch irgendwie daran glaubst, dass Menschen sich nicht verändern und dass am Ende halt alle, dass man nicht anders rausgeht aus der Geschichte, als man reingegangen ist. Stimmt das noch? Habe ich das richtig verstanden oder habe ich das falsch interpretiert?
Also das muss ich sagen, nee, ich glaube, dass Menschen sich total verändern können und ich glaube auch, dass Menschen sich entwickeln und so weiter. Aber ich finde es, eher, also das ist eine Sache, die ich merke, die mir auch beim Schreiben nicht nützt. Ich finde es langweilig und uninteressant, mir vorzustellen, was die Figur, also im Grunde muss man es dann ja runterbrechen auf die Frage, was hat die Figur jetzt im Laufe des Buches gelernt oder was hat sie erfahren, was hat sie, wie hat sie sich verändert, und ich merke, dass mich das wirklich überhaupt nicht interessiert. Und ich merke dann auch, dass ich es eigentlich nicht mache. Also ich würde sagen, dass sowohl Adam Danowski als auch Beke als auch Otto in Die Architektin, geschweige denn die Architektin selbst.
Achim
ist wirklich aus Treue Seelen, ist das Paradebeispiel Nummer eins. Mhm. Keine von diesen Figuren hat irgendwas gelernt im Laufe der Zeit, in dem im Erzählzeitraum dieser Bücher. Und selbst wenn bei, wie bei Treue Seelen, es dann eine Figur gibt, die am Ende des Buches sehr viel glücklicher ist als am Anfang des Buches, nämlich Achims, ist es eigentlich seine Ehefrau oder seine Lebensgefährtin, I forget, Barbara, die ist super happy am Ende des Buches und am Anfang des Buches wirklich nullstens, aber es liegt nicht an der Persönlichkeitsentwicklung, sondern es liegt daran, dass ihre Umstände sich verändert haben und dass sie die Kraft gefunden hat, ihre Umstände zu verändern, aber...
Ja, richtig. Ich habe aber, ich glaube, weil ich es mir auch immer für mich selber wünsche, ich habe schon immer das Bedürfnis, dass am Ende alle irgendwie was gelernt haben und sich irgendwie in die richtige Richtung entwickelt haben oder dass die Bösen bestraft oder geläutert werden. Vielleicht ist das am Ende doch der Unterschied zwischen Literatur und Unterhaltung, weißt du?
Aber lass uns wirklich darüber reden, was also das macht es dir ja offenbar auch einfacher und mich überfordert das. Also ich, und es ist wirklich auch so, also es, ich gebe es auch offen zu, das ist eine Sache, die Julia Eichhorn dann am Ende, meine Agentin, auch geschrieben hat. Ja, und vielleicht noch, was macht es mit den Familiendynamiken? / wie haben sich die Leute eigentlich verändert, neu gruppiert? Und ich so, also ich habe ihr darauf noch gar nicht geantwortet. Ich meine, es sind halt zwei Familien, die in ein Ferienhaus gebucht werden durch ein Versehen zur gleichen Zeit und dann entspinnt sich da halt bla bla bla. Und ich habe dann so bei mir gedacht, ja, wieso verändert die veränderte Familiendynamik? Ja, ein paar sind halt tot und die anderen sind halt super angekotzt davon. Alina, vielleicht bin ich ein Psychopath, ich weiß es nicht, ey.
Nein,
weiß, aber natürlich nicht. Es geht aber wirklich darum, wenn ich mir von Anfang an, wir reden ja hier über, es ist ja ein Entlastungspodcast für AutorInnen, wenn ich mir vom Anfang an Gedanken gemacht hätte und wie gehen die am Ende dabei raus, was macht es alles mit denen, ich glaube, mich würde das total überfordern.
Ich weiß auch nicht. Ich weiß, wir haben uns mal kurz, es gab doch so ein, das große Ocean Wong Interview in der New York Times.
Ja.
Glaube, du hast gelesen, ich habe es als Podcast gehört. Und ich glaube, da sagt er an einer Stelle, dass sein Prinzip ist immer, er möchte Beziehung ohne Hoffnung erzählen. Also, dass Menschen miteinander in Beziehung treten und wie diese Beziehungen sich gestalten.
Ja.
Aber es gibt keine, die Geschichte erzählt nicht die Hoffnung auf ein besseres Leben. Am Ende befreit sich jemand aus seiner Armut oder seiner toxischen Beziehung oder irgendwie sowas, sondern es gibt in dem Sinne keine Hoffnung, die bedient wird. Ich glaube, du hast daran total angeknüpft. Ich glaube, du hast es sogar reskeetet oder irgendwie sowas. Mhm. Ich dachte doch, ich will eigentlich in meinen Büchern, ich operiere immer mit der Hoffnung, dass am Ende irgendwas besser wird oder sich irgendwas löst oder dass Leute, die nicht miteinander reden können, plötzlich doch miteinander reden. Und am Ende muss es auf eine Art irgendwie, vielleicht nicht gut, aber zumindest, es muss die Hoffnung darauf bestehen bleiben, dass irgendwas gut wird, weil ich mir das halt auch für mich selber wünsche. Und ja, deswegen, ich verstehe das irgendwie, aber es wäre niemals mein Erzählprinzip. Und das ist vielleicht auch Teil der, also sowohl meiner Psychologie als auch der Psychologie meiner Figuren oder der Art und Weise, wie ich halt diese Geschichten erzähle.
Ich habe das jetzt zum Beispiel auch tatsächlich gemacht. Es gibt sozusagen so ein eine Gruppe in diesem Buch, ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern von Figuren, die aber jetzt nicht unmittelbar im Mittelpunkt stehen, aber wo man am Ende aus der Sicht der ProtagonistInnen sieht, ah, okay, die haben es irgendwie geschafft, die reden miteinander, die sind happy und so weiter. Mhm. Aber, also, das heißt, ich möchte eigentlich sozusagen beides haben. Also ich zeige mir und hoffentlich auch den LeserInnen, dass es halt die Möglichkeit gibt, klarzukommen, beziehungsweise vielleicht auch was draus zu lernen oder zumindest Schlüsse zu ziehen, die einem helfen. Aber die eigentlichen ProtagonistInnen können das sozusagen nur aus dem Augenwinkel zur Kenntnis nehmen und sind aber davon ausgeschlossen. Das liegt aber daran, dass es mir wirklich schwerfallen würde und dass ich es als zusätzliche Aufgabe beim Schreiben irgendwie empfinden würde, dass das würde für mich bedeuten, ich muss die Figuren an diesen Punkt, wo sie was gelernt haben oder wo Hoffnung konkret wird, wäre für mich wie eine zusätzliche Aufgabe auf meiner To-Do-Liste und das kann ich und will ich irgendwie. Vielleicht bin ich einfach zu faul dafür.
Ja, jetzt auch noch Hoffnung abhaken, Nerv. Ja, verstehe.
Naja, es ist ja schon ein zusätzlicher Aspekt. Das ist ja fast wie ein weiterer Akt sozusagen.
Ja, findest du? Ja, okay.
Eine ganz kleine Sidequest. Wenn man darüber redet, ist echt interessant. Ich bin auf einen Artikel gestoßen in der Zeitschrift Psychologie Heute, die einen Artikel, ich glaube aus der Fachzeitschrift Consciousness and Cognition, zusammengefasst haben, der 2020 erschienen ist. Und zwar geht es darüber, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, ob eigentlich Romanfiguren ein Eigenleben entwickeln. Und das ist ja so ein bisschen die Sache, also dass ich manchmal fast das Gefühl habe, als ich mich damit beschäftigt habe, ich bin zwar, hab dir immer zugestimmt und wende mich eigentlich gegen diesen Hokuspokus, gegen dieses esoterisch, oh mein Gott, die Figuren sagen mir dann schon, was sie wollen und ich kann gar nicht anderes machen, weil die ach Mann, ey, und die reden noch mit mir und so. aber vielleicht mache ich das doch auch, weil, also diese Wissenschaftler hier, Literaturwissenschaftler und Psychologen der Durham University haben 181 AutorInnen des Edinburgh International Book Festivals befragt und die Mehrheit der AutorInnen hört und sieht die selbst erschaffenen Charaktere mitsamt ihrer individuellen Attribute, etwa ihrem Dialekt oder ihren Sommersprossen. Was zur Hölle. Die fiktiven Gestalten entgleiten ihren Erfindern, wirken unabhängig und autonom. Also das ist wirklich die ganz, ganz, ganz überwiegende Mehrheit und mehr als ein Drittel der AutorInnen berichtet, die Stimmen ihrer Charaktere auch dann noch zu hören, wenn sie sich bereits neuen Büchern zugewandt haben. Mhm. Ich fand es super faszinierend und vor allem jetzt super banal, leider finde ich oft, wenn es um Psychologie geht, ist dann die Erklärung, ich lese es mal kurz vor, das ganze Phänomen lässt sich als ein Ausdruck der inneren Stimme verstehen, schreiben die Psychologen. Nicht gegendert hier. Sie betrachten die Interaktion zwischen den Autoren und ihrer Fiktion als eine Form jener Selbstgespräche, die die meisten von uns stumm in unseren Gedanken führen. Ich finde das total schlüssig, dass man sozusagen die Figuren wie so Gesprächspartner so ein bisschen auslagert und dass man natürlich logischerweise mit sich selbst redet. Und vielleicht möchte ich einfach nicht mit mir selbst darüber reden, was ich gelernt habe oder ob es noch Hoffnung gibt oder so. Ich weiß es nicht, Alena.
Ja, das kann natürlich sein. Aber ist es so für dich auch? Also sprechen deine Figuren noch mit dir?
Nee, nullstens, überhaupt nicht. Aber ich finde.
Denkst du nicht manchmal an deine Figuren und fragst dich, wie es denen so geht?
Null. Ach, nein, überhaupt nicht. Ich halte die für null lebendig. Und ich finde es wirklich verblüffend, weil ich kann, ich habe am Wochenende Ich habe gerade so eine Phase, so eine Daphne du Maurier-Phase, und ich habe ein Buch von ihr gelesen, und es hat mich wirklich zwischendurch so berührt, dass ich eine Pause machen musste und war mir nicht sicher, ob mich die handwerkliche Kompetenz, also sozusagen so, man guckt in die Sixtinische Kapelle und ist überwältigt von der Gemachtheit, auch wenn man nicht an, wenn man nicht an Gott und Adam glaubt und so weiter. Oder ob es die Figuren waren, die für mich so real geworden sind, dass ich echt überwältigt war von dieser Interaktion. Das weiß ich gar nicht genau. Also bei anderen, wenn ich was lese, ist das für mich teilweise hyperreal. Aber meine eigenen Figuren, sind deine Figuren lebendig für dich?
Nö, weil die sind ja alle irgendwie auf eine Art ich. Also insofern.
Ja, hier wurde hier wurde ein Dreivierteljahr geforscht an der Durham University. Wahrscheinlich wurde 5 Jahre mit Hilfe von Drittmitteln und mehreren halben Stellen und so weiter. Und einer Schröder sagt einfach, wieso, die sind ja alle ich. Ersetzt eigentlich die gesamte Forschung, die hier reingeflossen ist, ja. Oder?
Ja, klar. Nein, nicht in dem Sinne, aber es ist, ich verstehe, also ja, die sind schon irgendwie auf eine Art lebendig, aber die sind halt eher auch nur auf eine Art lebendig, wie halt Teilaspekte meiner eigenen Persönlichkeit irgendwie in meinem Kopf irgendwie sich auslagern lassen und da zu eigenständigen Figuren werden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich öfter an die denke und mich frage, wie geht's wohl Hannah? Weil ich weiß ja, wie es Hannah geht.
Und du könntest es jederzeit ändern.
Ja, ich könnte es jederzeit ändern, aber ich will nicht. Ich kann mich aber daran erinnern, es ist mir jetzt nun wirklich schon wirklich sehr lange nicht mehr passiert, aber dass ich als Teenagerin manchmal richtig verliebt war beim Lesen in Protagonisten.
Ja.
Also so richtig ernsthaft verknallt.
Das passiert mir heute noch. Ups, das hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen.
Okay.
Doch, es passiert mir wirklich immer noch, ey.
Ja. Das ist mir schon länger nicht mehr so richtig passiert. Also so, dass ich wirklich irgendwie, dass ich eine sehr konkrete Sehnsucht bekomme. Und richtig, richtig traurig bin, wenn ein Buch zu Ende ist und ich dann nichts mehr, die Figur quasi aus meinem Leben verschwindet und ich keine Möglichkeit mehr habe, mit ihr in Kontakt zu
kommen. Und weißt du noch, bei welchem Buch das war?
Das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe ja in meiner Teenagerzeit sehr viel John Irving gelesen und es waren eigentlich immer fast alle männlichen John Irving-Protagonisten.
Ach, aber das, glaube ich, geht vielen Leuten so, oder?
Ja, immer so die etwas gebrochenen, aber tapferen Ringkämpfer in John Irving-Büchern.
Ja, also ich hatte tatsächlich auch als jüngerer Mensch, nicht in dem ersten Band, das ist wirklich interessant, weil es gibt ja, also der talentierte Mr. Ripley von Patricia Highsmith wird ja inzwischen oder wahrscheinlich auch schon damals, das habe ich aber nicht so mitbekommen, schon als so ein auch als so ein queerer, gayer oder ganz konkret auch homosexueller Urtext gelesen. Mhm. Also dass da so halt dass es eigentlich um das Begehren von Tom Ripley geht und so weiter. Das habe ich im ersten Band überhaupt nicht so wahrgenommen. Aber in den späteren Bänden, wo er dann so in irgendwie, er lebt in einem Vorort von Paris in Fontainebleau mit seiner Frau Eloise. Und ich weiß auch nicht, ich fand ihn wirklich so mega hot. Also ich war wirklich, ich war in den späteren Bänden, ich war wirklich, ja, ich würde auch wirklich sagen, ich meine, ich war schon 18, 19, 20.
Du bist ihm halt auf den Leinen gegangen sozusagen.
Total. Ich bin dieser, also das, eine alte Professorin von mir oder Dozentin, später ist sie dann Professorin geworden, ich habe neulich sogar, weil ich darüber nachgedacht habe, die hat mal bei uns so einen Vortrag gehalten, das war, glaube ich, Teil ihrer, ich kann das Wort Habilitation, doch, ich kann es aussprechen, ihrer Habilitation, und es hieß Begehren für den Text. Mhm. Und das ist letztendlich genau das, was dann, glaube ich, bei dir passiert und bei mir passiert, dass du halt wirklich, also dass der Text so gelungen ist und man sich vor allem selber so zu Hause fühlt in einem John Irving oder in meinem Fall dann in einem Patricia Highsmith-Roman, dass man eigentlich nicht mehr unterscheiden kann, vielleicht zwischen dem Begehren für die Figur und dem Begehren für den Text. Aber es war eine sehr, ich kann es wirklich sehr real auch als Begehren für die Figur nachempfinden, hundertprozentig. Und es ist noch peinlicher.
Warum?
Horny für Tom Ripley zu sein, als für
irgendein naja, total gut, aber das ist ja der ganze Sinn und Zweck dieses Textes. John.
Ja, stimmt. Das stimmt ja, schon.
Das ist ja genau Sinn und Zweck des Textes. Ich habe halt irgendwie, ja, leicht beschädigte, aber tapfere junge Männer, die nach Rettung, die Rettung brauchen und ich wollte sie retten. Ist auch nicht so gut für mich, ehrlich gesagt. Was sagt das über mich? Dass es so früh schon geprägt war, dieses Prinzip.
Also ich habe, es ist wirklich interessant, dass du das ansprichst, weil ich habe wirklich, mir wird jetzt erst klar, dass ich echt oft richtig so ein homoerotisches Begehren für so männliche Figuren oder so hatte in Büchern. Habe ich aber lange nicht mehr gehabt. Ich muss vielleicht doch wieder mehr Männer lesen, ich weiß es auch nicht.
Ja, wahrscheinlich, um dem noch ein bisschen nachzuspüren.
Ich muss vielleicht mal wieder John Irving lesen.
Ich weiß nicht. Ja, aber es klingt nicht so danach, als wären gebrochene junge Männer, die Rettung brauchen und tapfer durchs Leben gehen, dass das dein Typ ist.
Ja, und das Lustige ist, dass halt Tom Ripley zum Beispiel wirklich quasi überhaupt nicht beschrieben wird. Also du weißt weder, wie der aussieht, noch, also in diesen späteren Bänden ist es zwar alles aus seiner Sicht, aber er ist ja irgendwie auch so total affektbefreit. Ich will jetzt nicht zu sehr in meine Psychologie einsteigen. Ich wollte aber trotzdem noch mal ganz kurz zu dieser Untersuchung von den Leuten da in Nordengland zurückkommen. Und zwar, ich finde dieses Bild des Selbstgesprächs aber irgendwie, obwohl es super banal, ich finde eigentlich, leider sind oft psychologische Sachen dann am Ende relativ banal, aber ich finde so diese Vorstellung, dass das Schreiben von Figuren und auch von Figurenpsychologie, dass man das vielleicht sogar aktiv als Selbstgespräch auch begreift. Ich glaube, das könnte mir irgendwie sogar so ein bisschen helfen vielleicht, weiß ich nicht.
Ja, stimmt eigentlich. Wenn man sich, dazu muss man sich halt eingestehen, dass die halt alle irgendwie was mit einem zu tun haben. Aber wenn man diese Hürde genommen hat, ja, natürlich, klar.
Naja, genau, dass man sich dann halt fragt, was würde ich denn eigentlich machen, beziehungsweise was würde ich gerne machen oder was würde ich auf gar keinen Fall machen wollen, wie würde ich mich, was wäre für mich, das ist vielleicht zu konkret, aber ich habe so Schreiben als nochmal so auch wissenschaftlich als Selbstgespräch bezeichnet zu bekommen, hat irgendwas mit mir gemacht, hat was in mir ausgelöst.
Ja, gefällt mir auch. Sehr schön. Ich habe ja Der talentierte Mr. Ripley nie gelesen. Ich nehme ja jeden Sommer irgendwie einen Klassiker mit. Soll ich jetzt mal Der talentierte Mr. Ripley lesen oder meinst du, es ist zu spät?
Puh, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich finde es echt manchmal komisch, weil man denkt ja zum Beispiel, man hätte so Bücher sozusagen durch kulturelle Osmose schon aufgenommen. Vielleicht ist das bei dir so ähnlich. Also ich habe zum Beispiel, ich habe angefangen, Daphne du Maurier zu lesen und war der Überzeugung, dass ich eigentlich Rebecca gar nicht unbedingt lesen will, weil ich so viel darüber gehört habe und so viel Sachen gehört habe, die sich darauf beziehen und so weiter und so fort, dass ich gedacht habe, na, ich weiß ganz genau, worum das geht. Es handelt halt um dieser jungen zweiten Ehefrau, die dann in das Haus ihres neuen Mannes kommt und dessen Frau ist halt gestorben und alle stehen unter dem Bann dieser verstorbenen Frau und sie kann sich aus diesem Schatten nicht lösen. Ja, big deal. Irgendwie, das heißt, ich wusste ungefähr so viel darüber, wie du wahrscheinlich über Der talentierte Mr. Ripley weißt. Und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt lese ich es halt doch mal. Und das war allein dadurch ein interessantes Erlebnis, weil es natürlich genauso ist und trotzdem komplett anders. Und einfach natürlich man für sich selber da ganz andere Sachen rausholt. Und mich würde schon interessieren, was du aus Der talentierte Mr. Ripley rausholst. Und ich meine, es ist ein Italienbuch, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, stimmt. Ja, gut, dann.
Das ist ein totales Italienbuch.
Bin ich irgendwie ganz froh, weil sonst hätte ich gedacht, muss ich Middlemarch lesen und ich glaube, das ist mir too much. Und ich glaube, der talentierte Mr. Ripley schmilzt mir entspannter rein im Urlaub. Dann mache ich das. Sehr schön.
Middlemarch läuft hier nicht weg. Dorian Stuber hat gesagt, das ist ein fantastisches. Das Wort Habilitation hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich jetzt nicht mehr middle-aged aussprechen kann. Dorian hat gesagt, das ist eine super middle-aged Novel und du bist noch nicht middle-aged. Also insofern, lass dir noch ein bisschen Zeit.
Meinst du? Na, ich fürchte doch. Aber ja, genau, dann vielleicht nächstes Jahr. Okay, alles klar. Sommerlektüre. Also Sommer-Klassiker-Lektüre ist eingeloggt. Und ich werde dir berichten, wie ich es fand und was ich daraus mitnehme.
Ja. Und Rebecca kann ich auch wirklich, wirklich nur empfehlen. Ich hoffe, ich spoilere das jetzt nicht, wenn ich sage, auch schon auf eine Art. Nee, ich sage jetzt nichts zum Schluss. Aber ich fand es auch super interessant. Hast du es mal gelesen? Ist auch echt, ist auch wirklich ein interessanter Klassiker, wo man auch wirklich eine Menge so übers. Und das fand ich echt interessant. Ich glaube, wir haben mal über das Thema Geduld gesprochen vor 6, 7 Jahren, aber wir haben, glaube ich, nicht mehr über Geduld oder über, also wie da so ein Plot oder ein Setting aufgebaut und entwickelt wird und welche Tricks sie sich erlaubt, um sich wirklich 100 Seiten oder 200 Seiten bis zur ersten, in Anführungszeichen, Sache, wo halt vielleicht manche VerlagslektorIn sagen würde, guck mal, hier geht die Geschichte doch erst richtig los. Das ist der absolute, Wahnsinn. Also ich lese gerade das Buch My Cousin Rachel und es gibt einen Ich-Erzähler und seine Cousine Rachel und das Buch hat 320 Seiten und das erste Mal, dass die beiden aufeinandertreffen, ist auf Seite 100 und bis dahin, du sitzt aber wirklich, du kannst es nicht mehr abwarten. Es passiert im Grunde genommen außer ein, zwei Ereignissen nichts und du kannst es nicht abwarten, dass diese beiden Figuren sich treffen und du bist sowas von ready und ich habe echt gedacht, Alter, wie geht das? Wie kann man 100 Seiten über irgendwas anderes schreiben und am Ende bist du wirklich, kannst es nicht mehr aushalten.
Till, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche nochmal, bevor wir in die Sommerpause gehen.
Ja, das würde mich freuen.
So machen wir es.
Ich hoffe es auch. Bis nächste Woche. Tschüss.